Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 2, und wir wollen uns heute unter die Verse 19 bis 22 stellen. Epheser, Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Dort schreibt der Apostel Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes zur Gemeinde in Ephesus. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werde zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, welche Adresse hat eigentlich Gott? Ja, wo wohnt er? Vor einigen Jahren haben Freunde von mir mit ihrem kleinen Sohn, er war damals vielleicht 2, die ersten Fragen des Westminster Kinderkatechismus auswendig gelernt. Und in diesen Fragen geht es um Gott, ganz einfach. Die erste Frage zum Beispiel lautet, wer hat dich gemacht? Die Antwort ist Gott. Und kurz nachdem sie ihm das beigebracht hatten, am Nachmittag beim Spielen, ist der Kleine dann hinter das Sofa geklettert und als seine Eltern ihn gefragt haben, was er da denn sucht, war seine Antwort Gott. Ob der Gott, der ihn gemacht hat, vielleicht hinterm Sofa wohnt? Es lässt uns schmunzeln, denn uns allen ist klar, Gott ist natürlich überall. Wir können ihn nicht sehen, denn er ist Geist und deswegen hat er auch keine Adresse, wie wir Menschen Adressen haben. Und doch gibt es einen Ort, wo Gott ganz besonders wohnt. Einen Ort, von dem Gott sagt, dort bin ich denen ganz nah, die zu mir gehören. Ein Ort, wo er sagt, da möchte ich meine Kinder ganz besonders segnen. Und die Frage ist, wo ist dieser Ort? Ja, wenn man damals zu Besuch gewesen wäre, in der Gemeinde in Ephesus, und hätte so herumgefragt, wo ist der Ort, wo Gott ganz besonders wohnt? Dann wäre es darauf angekommen, wen man gefragt hätte. Wenn man an einen Judenchristen dort in der Gemeinde geraten wäre, also jemanden, der Jude war, bevor er dann Christ wurde, der hätte vielleicht gesagt, Gottes Adresse. Schwierige Frage. Also früher, als ich Jude war, da hätte ich gesagt, Gottes Adresse, das ist der Tempel in Jerusalem. Und da hat Gott schließlich versprochen, bei seinem Volk zu wohnen. Ja, der Tempel in Jerusalem. Seit Herodes ihn vor einigen Jahrzehnten hatte ausbauen und verschönern lassen, konnte dieser Tempel sich wirklich sehen lassen. Das war eine würdige Adresse für Gott, konnte man denken, wenn man den so gesehen hat. Aber vermutlich würde der Judenchrist auch zu euch sagen, jetzt bin ich Christ und der Tempel in Jerusalem, der hat jetzt keine Bedeutung mehr für mich. Aber wo ist Gottes Adresse jetzt? Und würdet ihr einen Heidenchristen in der Gemeinde in Ephesus fragen, also jemanden, der bevor er Christ wurde, Heide war, also an den griechischen Götter geglaubt hat, der würde vermutlich etwas ganz Ähnliches sagen. Ja, ihr fragt ihn, wo ist Gottes Adresse? Und er würde sagen, gute Frage. Also vor meiner Bekehrung, da hätte ich gesagt, der Tempel ist da draußen. Dann hätte er vielleicht auf etwas gedeutet, was in der Mitte der Stadt Ephesus stand. Das war der große Tempel für die Göttin Diana oder Artemis. Und dieser Tempel war der ganze Stolz der Epheser. Er war eines der größten Bauwerke der Antike und wurde zu den 7 berühmten Weltwundern gezählt. Der große Diana-Tempel von Ephesus. Und die Mitglieder der Gemeinde von Ephesus würden bei Gottes Adresse vermutlich zuerst an den Tempel in Jerusalem denken, wenn sie vorher Juden waren, oder an den Artemis-Tempel vor ihrer Haustür, wenn sie vorher Heiden gewesen waren. Aber wo ist eigentlich jetzt der Tempel für uns Christen? Welche Adresse hat Gott jetzt, heute im neuen Bund? Und die Antwort auf diese Frage, die gibt Gott uns und den Ephesern damals in den Versen, die wir gerade gelesen haben. Und er sagt zusammengefasst, Der Tempel für euch Christen, der Tempel für uns heute, der ist kein Gebäude aus Steinen, der hat keine Adresse. Der Tempel im neuen Bund, der Tempel heute, das seid ihr, seine Gemeinde. Ja, in Vers 21 zum Beispiel nennt er die Gemeinde einen heiligen Tempel. Und das klingt für uns vielleicht gar nicht so spektakulär, aber damals hat das die Leute vermutlich von den Socken gehauen. Denn jede Religion, die sie kannten, hatte einen Tempel aus Stein. Und je prächtiger dieser Tempel aus Stein war, desto angesagter war es, zu diesem Gott und zu dieser Religion zu gehören. Und jetzt stellt sich dieser Paulus dahin, inspiriert vom Heiligen Geist und sagt, der Tempel für unseren Glauben, das seid ihr. Und mein Ziel in dieser Predigt heute Morgen ist es, euch zu zeigen, dass nicht nur die Epheser vor 2000 Jahren, sondern dass auch wir als Berg heute hier im Jahr 2019 Gottes Tempel sind. Und ich möchte euch zeigen, was das für uns als einzelne Christen, aber auch für uns insgesamt als Gemeinde bedeutet. Mein Thema für heute Morgen ist, unsere Gemeinde ist Gottes Haus. Und ich habe drei Punkte. Erstens, du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus, Vers 19. Zweitens, du bist Teil von Gottes festgegründetem Haus, Vers 20. Und drittens, du bist Teil von Gottes wachsendem Haus, die Verse 21 und 22. Unsere Gemeinde ist Gottes Haus. Erstens, du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus. Zweitens, Teil von Gottes festgegründetem Haus. Und drittens, Teil von Gottes wachsendem Haus. Ein erster Punkt, du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus. Vers 19. Paulus hatte den Epheserbrief damit begonnen, über den einzelnen Christen zu sprechen. Er hatte erklärt, wie Gott aus geistlich toten Menschen geistlich lebendige Menschen gemacht hat. Das ist Kapitel 1 und dann der Anfang von Kapitel 2. Und dann hat er erklärt, dass Gott nicht nur Frieden zwischen sich selbst und uns als einzelnen Menschen gemacht hat, sondern dass er auch Frieden bei den Christen untereinander gemacht hat. Damals vor allem Frieden zwischen Heidenchristen und Judenchristen, die sich oft nicht ganz grün waren in den ersten Gemeinden. Und wir hatten in der letzten Predigt über die Verse 11 bis 18 gesehen, dass es einst zwei Mauern für uns gab. Einmal die Mauer zwischen uns und Gott, sozusagen eine Mauer über uns, und dann eine Mauer zwischen uns als einzelnen Christen. Und dadurch, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz schlagen ließ, hat er beide Mauern zerstört. Und in Kapitel 2, Vers 16, also kurz vor unserem Abschnitt, sagt er, dass Jesus uns als Christen in einem Leib versöhnt hat. Und mit diesem Leib meint er die Gemeinde. Also hat er für die Christen das Bild eines Körpers vor Augen. Ja, Christus ist der Kopf, der alles lenkt, so wie der Kopf unseren Körper lenkt. Und wir sind von diesem Körper die einzelnen Körperteile, die zusammengefügt an diesem Kopf Christus für Gottes Reich arbeiten. Paulus hat also das Bild eines Körpers verwendet, als er darüber sprach, dass diese beiden Mauern zwischen uns und Gott und zwischen uns untereinander weg sind. Und in diesem Thema Gemeinde ist Paulus auch noch voll drin, als er jetzt in unseren Predigtabschnitt kommt. Vers 19. Aber er wechselt das Bild. Vorher war es der Leib, der Körper, jetzt ist es das Haus oder das Gebäude. Und dieses Bild vom Haus hat Paulus hier in den vier Versen von Vers 19 bis Vers 22 vor Augen. Und das wird im Griechischen Original noch viel deutlicher als in unserer deutschen Übersetzung. Denn in diesen vier Versen, ein kurzer Abschnitt, verwendet er ganz, ganz häufig Wörter, die vom griechischen Wort für Haus abstammen. Und um euch das deutlich zu machen, lese ich jetzt nochmal diese Verse vor, diese vier Verse. Und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann lest mit. Und ich werde euch meine eigene Übersetzung vorlesen, die manchmal ein bisschen seltsam klingt, die aber deutlich macht, wie oft hier das Wort Haus vorkommt. Und ihr könnt ja beim Lesen mal mitzählen, wie oft das Wort Haus hier vorkommt. Er schreibt, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Menschen, die in einem anderen Haus wohnen, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. aufgehaust baut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Hausbau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem ihr auch mitgehausbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Wenn ihr richtig mitgezählt habt, habt ihr 6-mal das Wort Haus gezählt in 4 Versen. Es ist völlig offensichtlich, Paulus hat hier das Bild eines Hauses vor Augen. Und in Vers 19 leitet er dieses Bild ein: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste. Wörtlich steht hier für Gäste tatsächlich jemand, der neben dem Haus oder in einem anderen Haus wohnt, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Paulus sagt, es gibt ein Haus, die Gemeinde, und in diesem Haus wohnt Gott. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Teil der Gemeinde und damit Teil von Gottes Haus. Das verlangt vielleicht eine kleine Erklärung. Denn zunächst ist jeder Mensch, der Christ ist, Teil dieses Hauses. Aber nur in einem unsichtbaren Sinn. Man spricht auch von der unsichtbaren Gemeinde. Zu dieser unsichtbaren Gemeinde gehören alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten. Also die Christen, die schon lange gestorben sind, die Christen, die irgendwann noch Christen werden oder noch gar nicht geboren sind, egal in welchem Land. Aber das Neue Testament macht ganz klar, dass jeder Christ dazu aufgerufen ist, diese Mitgliedschaft sichtbar zu machen, indem er Mitglied einer sichtbaren Gemeinde vor Ort wird. Es wird schon allein daran deutlich, dass im Neuen Testament fast immer, wenn von Gemeinde gesprochen ist, nicht diese unsichtbare Gemeinde gemeint ist, sondern eine sichtbare Gemeinde vor Ort. Mit Menschen aus Fleisch und Blut. Und heute in unserer Kultur, wo das mit Sichtbarwerden und Verbindlichkeit und regelmäßigem Einbringen nicht mehr so hoch im Kurs steht, ist es wichtig, dass das betont wird. Zur Zeit des Neuen Testaments war das so selbstverständlich, dass mit nur einer Ausnahme jeder Christ, der uns im Neuen Testament begegnet, Mitglied in einer tatsächlichen Gemeinde vor Ort war. Und diese Gemeinde nennt Paulus ein Haus, zu dem wir unsichtbar gehören, wenn wir Christen sind, aber ein Haus, dem wir uns sichtbar vor Ort anschließen sollen, wenn wir Christen sind. Und dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass im Griechischen, im Original, das Wort für Haus und für Familie dasselbe ist. Ja, wenn man über die Familie sprach, dann sprach man von seinem Haus. Das hat man früher im Deutschen auch gemacht, heute macht man das nicht mehr. Paulus zum Beispiel schreibt an die Korinther, dass er das Haus des Stephanas getauft hat. Ja, und es bedeutet nicht, dass er mit einer Schüssel Wasser zu den Mauern von Stephanas Haus marschiert ist und da Wasser drüber gegossen hat, sondern dass er seine Familie getauft hat. Ein aus Steinen gebautes Haus und eine Familie, beide Bilder kommen hier zusammen in diesen Versen. Und deswegen könnte man ausgehen von Vers 19 die Gemeinde als ein Einfamilienhaus bezeichnen. Ja, die Gemeinde ist eine Einheit, eins. Das hatte Paulus vor allem in den Versen vor unserem Abschnitt betont. Sie ist eine Familie, zu der wir alle gleichberechtigt gehören. Wir sind Gottes Hausgenossen oder wir könnten vielleicht besser übersetzen, seine Familienmitglieder. Und so bilden wir eine Einheit als Familie, ein Haus. Ja, und wir sind in diesem Haus keine Gäste mehr, sondern wir sind Familienmitglieder. Wir sind nicht mal bei Gott zu Besuch, sondern wir haben einen Haustürschlüssel, wenn ihr so wollt. Unser Name steht mit auf dem Klingelschild. Ist dir das eigentlich so recht? Ich glaube, vielen Christen wäre es lieber, wenn sie Gemeinde, wenn Christsein mehr so wie Gäste sein könnte und ein bisschen weniger wie Familie. Dann könnte man mal gucken, hätte man vielleicht manchmal eine gute Zeit zusammen, aber keine Verpflichtungen. Wenn es schwierig wird, könnte man sich einfach zurückziehen. Als Gast kann man einfach gehen. Denn jeder von uns weiß aus Erfahrung, Familienleben ist richtig, richtig schön. Aber es kann auch ganz schön anstrengend sein. Aber Hand aufs Herz, würden wir selbst in den anstrengendsten Phasen in unserer Familie die Familie an sich abschaffen wollen? Ich glaube, das würde keiner wollen. Und ich lade euch ein und ich rufe uns insgesamt als Gemeinde dazu auf, dass wir dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, nämlich dass wir ein Einfamilienhaus sind, dass wir das tatsächlich ausleben. Und ich glaube, dass es viele Bereiche gibt, wo wir das schon tun. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es gibt immer auch noch Bereiche, wo wir in dieser Weise noch mehr wachsen können. Und ich werde nachher auf einige zu sprechen kommen. Die Anwendung von Vers 19 für uns als Gemeinde ist, lasst uns immer mehr zu einer Familie zusammenwachsen, dass wir wirklich ein Einfamilienhaus sind. Indem wir die Mauern, die Gott abgerissen hat, die Mauern zwischen uns und ihm und vor allem die Mauern zwischen uns gegenseitig, indem wir sie nicht neu aufbauen, nachdem Gott sie eingerissen hat. Apropos Mauern. Einige von euch haben in ihrem Leben schon ein Haus gebaut oder bauen gerade eins. Die können wahrscheinlich mit dem Bild vom Haus ganz besonders viel anfangen. Und in Vers 20 kommt Paulus auf den Anfang des Hausbaus zu sprechen. Er sagt, jedes Haus braucht ein gutes Fundament und gut platzierte Ecksteine, um wirklich stabil zu sein. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, du bist Teil von Gottes fest gegründetem Haus. Vers 20. Dort sagt er, Gottes Haus ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was ist das Fundament von Gottes Haus? Was ist das Fundament unserer Gemeinde? Die Antwort, die Paulus gibt, ist die Apostel und Propheten. Was meint er damit? Ja, schließlich haben wir heute keine Apostel und Propheten in unserer Gemeinde mehr. Es gibt einige kirchliche Gemeinschaften, die sagen, das gibt's noch. Heute gibt es noch Apostel und heute gibt es noch Propheten. Apostel zum Beispiel meint die neuapostolische Kirche, dass es die noch gibt, deswegen heißt sie so. Und dann gibt es zum Beispiel die Pfingstler, die sagen, es gibt heute noch Propheten. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Neue Testament uns zeigt, dass Apostel und Propheten ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde eingesetzt wurden, für eine bestimmte Zeit, um das Evangelium in alle Ecken der damals bekannten Welt zu tragen. Außer für Paulus, der war eine Ausnahme, aber für die anderen Apostel galt, dass sie alle mit Jesus mitgegangen sein mussten, als er durch Israel zog, als er predigte und heilte. Sie mussten bei ihm in der Ausbildung dabei gewesen sein. Es waren eben die Apostel. Und dann gab es noch die Propheten. Es waren Männer, die von Gott ganz bestimmte Botschaften bekamen, um sie in bestimmten Situationen an die Gemeinde weiterzugeben. Und beide Gruppen, Apostel und Propheten, waren von Jesus gelehrt worden und wurden dann während ihres Dienstes, nachdem Jesus wieder im Himmel war, durch den Heiligen Geist gelehrt, wie das alles mit der Gemeinde aussehen sollte. Die Leute wussten das ja nicht. Denn alles, was sie hatten, anfangs war ja nur das Alte Testament. Aber der Heilige Geist, der lehrte diese Apostel und Propheten nicht nur, sondern er sorgte auch dafür, dass sie das aufschrieben, was er ihnen offenbarte. Und was sie aufschrieben, das ist das, was wir heute das Neue Testament nennen. Und irgendwann starben dann die Apostel wie Paulus und Petrus oder die Propheten wie zum Beispiel Agabus, das ist einer, von dem wir den Namen kennen. Und dann gab es aber den zweiten Teil der Bibel, in dem alles drin stand, was wir heute wissen müssen, um Gemeinde zu sein. Um es kurz zu machen, wenn wir uns als Gemeinde heute auf die Apostel und die Propheten gründen, dann gründen wir uns auf nichts anderes als das Wort Gottes. Vor allem das Neue Testament ist hier angesprochen. Weil das ist das, was uns die Apostel und Propheten hinterlassen haben. Und das ist das Fundament, auf dem sich alles gründen muss, was wir hier als Gemeinde tun. Und das ist der Grund, warum das Wort Gottes in allen unseren Gemeindeveranstaltungen zentral steht. Und das ist auch der Grund, warum die Predigt, also die Auslegung dieses Wortes, den wichtigsten Teil in unserem Gottesdienst einnimmt. Das ist so, weil dieses Wort unser festes Fundament ist. Und wenn wir dieses Fundament nicht mehr haben, wenn wir das aufgeben, dann werden wir weggeschwemmt vom Zeitgeist, der von außen kommt, oder von der Irrlehre, die innen aus der Gemeinde kommt. Für uns als Gemeinde ist das, was uns die Propheten und die Apostel hinterlassen haben, die Bibel das feste Fundament. Und Paulus schreibt weiter, Jesus ist dabei der Eckstein. Und bereits im Alten Testament wurde immer wieder von Jesus als diesem Eckstein gesprochen. Zum Beispiel in Jesaja 28, da heißt es darum so, spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Ja, 700 Jahre vor Jesus sagt er das über Jesus. Oder im Psalm 118 lesen wir, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und als Jesus dann hier auf der Erde war, da sagte er von sich selbst im Streitgespräch mit den Pharisäern, habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen? Da zitiert er Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie, die Pharisäer, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie kannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Ecksteine sind dazu da, um ein Haus auszurichten. Ja, wenn so ein Stein an der Ecke schief gesetzt wird, dann wird das ganze Haus schief. Ja, wenn so ein Eckstein nur um wenige Millimeter verrückt ist, ja, und man dann in diese nur wenige Millimeter falsche Richtung die ganze Mauer zieht, dann kann es passieren, gerade wenn die Mauer ein bisschen länger ist, dass sie ein oder zwei Meter neben dem Punkt rauskommt, wo sie eigentlich rauskommen soll. Als Gemeinde ist Jesus unser Eckstein. Hier in Vers 20 sagt Paulus ganz eindeutig, worauf sich eine Gemeinde gründet. Auf Jesus, dem Eckstein, der sie ausrichtet, und auf dem Wort Gottes als dem festen Fundament, was uns festhält. Und dabei sind das natürlich nicht zwei Dinge, die so unabhängig nebeneinander stehen, Jesus und das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes hat ja Jesus zum Zentrum. Das Wort Gottes macht uns Jesus groß, es erzählt uns, wer er ist. Es zeigt uns, warum wir ihm nachfolgen sollen. Ich sage das so deutlich, weil es heute leider auch in Freikirchen ziemlich verbreitet ist. Jesus auf der einen Seite und das Wort Gottes auf der anderen Seite voneinander zu trennen. So nach dem Motto, bibeltreu ist total out. Wir glauben schließlich nicht an ein Buch als Christen. Stattdessen sind wir Jesus treu. Wir glauben ja an eine Person. Sowas zu sagen ist erstmal dumm, weil es gab noch nie einen Christen, der gesagt hat, wir glauben an die Bibel in dem Sinn, wie wir an Jesus glauben. Oder in dem Sinn, dass wir die Bibel anbeten würden. Aber wir können gar keine Beziehung führen zu Jesus ohne die Bibel. Ja, wie wollen wir ihn denn sonst kennenlernen, wenn nicht aus der Bibel? Es gab niemanden in der gesamten Weltgeschichte, der eine höhere Wertschätzung für die Bibel hatte als Jesus. Er hat sie am laufenden Band zitiert. Und niemand hatte eine größere Wertschätzung für Jesus als die Apostel und Propheten, die das dann aufgeschrieben haben. Sie schreiben ja ständig über Jesus. Wenn ihr jemals jemandem begegnet, der sagt, ich spiele Jesus gegen die Bibel aus, ich bin für Jesus, aber die Bibel ist nicht so wichtig. Wenn ihr jemals so etwas hört oder in einem Artikel lest oder wie auch immer, dann könnt ihr zum Beispiel hier auf Epheser Kapitel 2, Vers 20 zeigen und sagen, nein, Jesus und sein Wort, das gehört zusammen. Denn als Gemeinde gründen wir uns auf das Wort Gottes, was von Jesus handelt, und wir werden von Jesus als dem Eckstein ausgerichtet, den wir durch das Wort Gottes kennen. Das zusammen bildet unsere Grundlage, unser festes Fundament. Und weil das so ist, ist es so wichtig, dass wir eine hörende Gemeinde sind. Je mehr und je besser eine Gemeinde das Wort Gottes liest und hört, desto mehr Frucht bringt sie. Desto mehr geistliches Wachstum erlebt sie. Stell dir einmal selbst die Frage, wie höre ich? zum Beispiel heute Morgen diese Predigt, bin ich wirklich davon überzeugt, dass dieses Wort mein Leben ist, wichtiger als Essen und Trinken? Jesus sagt selbst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Einige Tipps, um besser zuzuhören. Ja, lies zum Beispiel vorher schon den Abschnitt für die Predigt oder für die Bibelstunde. Findest ihn zum Beispiel auf der Homepage, wenn du den nächsten Gottesdienst anklickst. Und dann lies ihn nicht nur, sondern denk schon mal selbst drüber nach vorher. Und dann stelle Fragen an den Abschnitt. Was verstehe ich vielleicht nicht? Was würde ich gerne besser verstehen? Und dann warte in der Predigt drauf, ob sie beantwortet werden. Manchen von euch, und ich sehe, dass ihr das macht, und ich finde das total gut, die schreiben mit in der Predigt. Manchen hilft das nicht, das ist kein Muss, aber vielen hilft es, um wirklich dabei zu bleiben. Aber dann ist es auch wichtig, nach der Predigt nicht gleich wieder abzuschalten, sondern drüber nachzudenken. Oder noch besser, drüber zu reden, was man gehört hat. Und zwar gar nicht so sehr nach dem Motto, sag mal, wie fandst du eigentlich die Predigt heute? Ich meine, das kann man auch mal machen, aber wenn man nur darüber spricht, dann spricht man ja schon wieder über die Predigt und nicht über das, was eigentlich gesagt wurde. Viel entscheidender ist, dass ihr euch zwei Fragen stellt. Erstens, was habe ich heute zum ersten Mal oder einmal mehr gehört darüber, wer Gott ist und was Jesus für mich getan hat? Zweitens die Frage, wie kann ich das, was ich heute gehört habe, konkret in meinem Leben umsetzen? Zum Beispiel Jakobus ist jemand, der sehr deutlich macht, dass gutes Hören immer zum Tun führt. Wisst ihr, eine gut hörende Gemeinde ist eine Gemeinde, die fest gegründet ist, die fest im Boden verankert ist. Und wenn da der Zeitgeist kommt und an der Tür rüttelt, oder die Irrlehre sich reinschleicht in die Gemeinde, dann hängt es davon ab, wie fest wir im Glauben gegründet sind, ob wir stehen bleiben oder ob wir einfach umgeweht werden. Die Anwendung von Vers 19 für uns als Gemeinde war, lasst uns uns gegenseitig lieben, indem wir nicht wieder Mauern zwischen uns hochziehen. Und jetzt Anwendung von Vers 20 ist, lasst uns richtig auf das Wort hören, dass uns Jesus groß macht, damit wir fest gegründet sind. Ein Haus ohne Fundament ist nämlich nichts. Aber ein Haus ist auch ein bisschen mehr als nur ein Fundament. Denn dann, wenn das Fundament fest verankert ist und der Eckstein uns die richtige Ausrichtung gegeben hat, dann kann man anfangen, beruhigt darauf, Stein auf Stein zu setzen. Das Haus wachsen zu lassen. Und darum soll es im dritten Punkt gehen. Drittens, du bist Teil von Gottes wachsendem Haus. Verse 21 und 22. Vers 21. In dem, gemeint ist das Fundament und der Eckstein Christus, in dem und auf dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr feststellen, Vers 21 und Vers 22 sagt im Prinzip genau dasselbe. Schaut nochmal in eure Bibeln rein. Ja, Vers 21, was passiert? Wird gesagt, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Vers 22, indem auch ihr mit erbaut werdet. Genau die gleiche Aussage. Vers 21 beantwortet uns die Frage, wozu? Zu einem heiligen Tempel. Und Vers 22 beantwortet uns die Frage, wozu? Zu einer Wohnung Gottes. Und dann, wer ist der Herr dieses Baus? Vers 21 am Ende, im Herrn. Und Vers 22 am Ende, im Geist. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Versen ist, dass Paulus in Vers 21 generell und allgemein sagt, die Christen, so ganz allgemein, werden zu einem Tempel Gottes aufgebaut. Und in Vers 22 sagt er, falls es noch nicht bei euch angekommen ist, sage ich es nochmal. Und ich sage es nochmal auf euch ganz persönlich zugespitzt. das, was ich jetzt hier gerade in Vers 21 gesagt habe, das gilt nicht für alle anderen Gemeinden draußen, außer für euch, sondern das gilt für euch ganz persönlich. Das gilt auch für uns als Berg. Auch wir sind ein heiliger Tempel. Auch wir sind eine Wohnung Gottes. Wir haben am Anfang gesehen, wenn man in Ephesus über den Tempel sprach, dann war den Leuten sofort entweder der Tempel in Jerusalem vor Augen oder ihr eigener, schöner Diana-Tempel im Zentrum von Ephesus. Und jetzt sagt Paulus dieser kleinen, mickrigen Gruppe völlig unterschiedlicher Menschen, die sich sehr wahrscheinlich in einem Wohnhaus getroffen hat, also bei irgendwem im Wohnzimmer, der wahre Tempel Gottes, der steht nicht in Jerusalem. Und der wahre Tempel des wahren Gottes, der steht nicht in der Innenstadt von Ephesus. Der wahre Tempel des wahren Gottes ist keines der sieben Weltwunder. Der wahre Tempel, das seid ihr. Ich, Gott, ich bin überall. Aber wo ich ganz besonders gegenwärtig bin, das ist, wenn ihr kleine, mickrige Gruppe von völlig unterschiedlichen Menschen, aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, mit völlig unterschiedlichen Problemen, wenn ihr zusammenkommt, um Gottesdienst zu feiern. Gott sagt nicht, ich gehe mal über die Erde und gucke, wo ein schönes Gebäude ist, was würdig ist, um da einzuziehen, und dann ziehe ich da ein. Es ist bei Gott genau andersrum. Er sagt, ich ziehe bei diesen Leuten ein. Und weil ich bei diesen Leuten einziehe, deswegen ist da, wo sie sind, Tempel. Weil ich da wohne. Da, wo meine Adresse ist, da ist Tempel. Und es ist ein Tempel, der kein Gebäude aus Steinen ist, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Es ist ein Haus, was gegründet ist auf dem Fundament des Wortes Gottes, ausgerichtet vom Eckstein Jesus Christus und bewohnt wird von Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Das letzte Wort von Vers 21 ist Herr und das letzte Wort von Vers 22 Geist, der Bewohner des Hauses. Und in diesem Tempel sind wir als Christen einerseits Familienmitglieder, Hausbewohner, das war das Bild von Vers 19, und andererseits sind wir die Steine, aus denen das Haus besteht. Wir Christen sind Menschen, die Gott wie Steine jetzt auf diesem Fundament zu einer Mauer und dann zu einem Haus zusammenfügt. Wir sind Menschen, die wie Steine mit erbaut werden. Vers 22. Petrus greift genau dieses Bild auf in seinem ersten Brief. Wir haben das eben gelesen in der Lesung. Und er schreibt dort über uns Christen in 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm, also zu Christus gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Seht ihr genau das gleiche Bild? Steine sorgen dafür, dass ein Haus wächst. Wenn so ein Hausbau startet, dann sieht man erstmal eine ganze Weile nichts vom Haus. Ja, da wird dann gegraben und dann wird planiert und dann wird gebaggert, und dann wird ein Fundament gelegt. Wochenlang wird gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und es sieht irgendwie so aus, als wäre nichts passiert. Aber dann, wenn die Steine dazukommen, dann fängt es ganz schnell an, wie ein wirkliches Haus auszusehen. Und ganz ähnlich baut Gott jetzt aus uns, aus lebendigen Steinen, sein Haus, seine Gemeinde, seinen Tempel. Und damit Steine wirklich zur Stabilität und zum Wachstum des Hauses beitragen, sind drei Dinge nötig. Ja, sie brauchen einerseits dieses Fundament, wir haben das gehört, das Wort Gottes. Zweitens, sie brauchen eine Ausrichtung, ja, wo sie reingesetzt werden, in welche Richtung. Dafür brauchen sie Jesus Christus, den Eckstein. Das hatten wir auch. Aber jetzt drittens, das ist neu, sie brauchen andere Steine, die sie an ihrem Platz in der Mauer halten, die ihnen helfen, an ihrem Platz zu bleiben. Ja, ein Stein, egal wie toll er sich anfühlt, kann niemals ein ganzes Haus sein. Er braucht viele Steine, die zusammengefügt werden, um dann ein Haus zu ergeben, wie es in Vers 21 heißt. Und das Ziel dieser Zusammenfügung der Steine ist Wachstum. Wachstum kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Und ich glaube, beide Verständnisse von Wachstum kommen hier zusammen. Einmal zahlenmäßiges Wachstum und dann geistliches Wachstum. Einerseits wäre es schön, wenn wir nächstes Jahr statt ungefähr 40 Leute, 50 Leute wären, zahlenmäßiges Wachstum. Das sollten wir anstreben, Leute einladen, Leute mitbringen in die Gemeinde, dafür beten. Aber was noch wichtiger ist als zahlenmäßiges Wachstum, ist, dass die 40 Leute, die wir jetzt schon sind, dass wir nächstes Jahr ein bisschen heiliger sind. Ein bisschen mehr nach außen strahlen lassen, dass der herrliche Gott bei uns wohnt. Das meint Paulus, wenn er in Vers 21 sagt, dass wir wachsen sollen zu einem heiligen Tempel. Und das meint er, wenn er in Vers 22 sagt, dass wir miterbaut worden werden zu einer Wohnung Gottes. Ja, es ist so, dass Gott in unserer Mitte wohnt. Aber es ist ja oft so, wir haben das heute auch wieder bekannt, dass wir oft seinem Namen alles andere als Ehre machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir geistlich wachsen. Paulus macht hier deutlich in diesem Bild, dass Christen sich gegenseitig brauchen, um geistlich zu wachsen. Es geht nicht alleine. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht die Steine, die Mauern wieder aufrichten zwischen uns. Und die Frage ist, wie sieht das in der Praxis aus, dass wir uns gegenseitig als Steine stützen und so zum Wachstum des Hauses beitragen? Drei Tipps, drei Möglichkeiten. Erstens, unterhalte dich viel mit Menschen aus der Gemeinde über das Wort Gottes. Ja, wenn du das tust oder wenn du jemanden in einem Kreis zuhörst, wenn er etwas über Gottes Wort sagt, oder wenn du dich mit jemandem aus der Gemeinde triffst, um in Gottes Wort zu lesen, immer dann lässt Gott dich wachsen in der Erkenntnis, in der Wahrheit, im Glauben. Wir brauchen uns gegenseitig. Oder lade jemanden ein, verbringe Zeit mit Leuten. Immer wenn jemand aus der Gemeinde dir etwas Gutes tut, dich einlädt, dich ermutigt, für dich betet, immer dann lässt Gott dich wachsen in der Liebe, in der Dankbarkeit und in der Freude. Und sogar dann, wenn du dich über jemanden in der Gemeinde aufregst oder dir irgendjemand in der Gemeinde so richtig auf die Nerven geht, und zwar unabhängig davon, ob du im Recht bist oder nicht, dann denkst du dir vielleicht, lasst mich mit Gemeinde einfach alle in Ruhe. Aber ob du es glaubst oder nicht, auch dadurch lässt Gott dich wachsen. Und zwar in der Geduld und in der Vergebungsbereitschaft. Alle diese Bereiche des Wachstums, ob wir in der Erkenntnis wachsen durch Gottes Wort, in der Freude durch Gemeinschaft oder in der Geduld durch Schwierigkeiten, all diese Dinge dienen dazu, dass wir mehr und mehr zu einer Gemeinde werden, die Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und wisst ihr was, bei allen Zielen, die wir uns als Gemeinde setzen, das muss unser höchstes Ziel sein, dass wir mehr zu einer Gemeinde werden, die Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegelt, als heiliger Tempel Gottes. Gott möchte nicht nur, dass sein Haus ein Einfamilienhaus ist, sondern er möchte, dass wir ein heiliges Einfamilienhaus sind, indem wir gemeinsam als Einheit, als Familie zusammen danach streben, heilig zu werden. Und das heißt, immer mehr so zu werden, wie Jesus schon ist. Welche Adresse hat eigentlich Gott? Wir haben gesehen, Gott wohnt nicht hinter einem Sofa. Er wohnt schon seit 2000 Jahren auch nicht mehr in Jerusalem. Die Antwort, die Paulus uns gibt, Gottes Adresse ist überall dort, wo Gemeinde ist, denn die Gemeinde ist sein Tempel, sein Haus. Und wie ich schon angedeutet habe, sein Tempel, das ist übrigens auch nicht das Gebäude einer Gemeinde. Ja, so schön es ist, dass wir schöne Räume haben, die Räume an sich sind nicht der Tempel. Deswegen kann man hier auch problemlos Geburtstag feiern oder Babypartys oder was auch immer. Man entheiligt dadurch nichts. Ja, das wäre in einem im Tempel in Jerusalem oder im Diana-Tempel nicht denkbar gewesen. Aber die katholische Kirche zum Beispiel, die meint das. Die meint, dass auch heute noch ihre Kirchen spezielle heilige Orte sind. Aber Paulus macht hier deutlich, Gottes Tempel ist eben kein Gebäude, sondern es ist eine Gemeinschaft von Christen. Es sind keine Totensteine, die man irgendwo in die Gegend setzt. Es sind lebendige Steine, die hin zu Christus wachsen. Gottes Adresse in dieser Welt ist überall dort, wo Gemeinde ist. Unabhängig davon, ob sich diese Gemeinde in einer prächtigen Kathedrale trifft oder aus Angst vor Verfolgung irgendwo in einem Drecksloch. Ich predige euch heute Morgen Gottes Wort als Teil von Gottes Tempel zu Gottes Tempel. Das sind wir. Nicht, weil wir so schöne Räume haben, nicht, weil wir alle so vorbildliche Christen sind, sondern weil Gott zu uns gesagt hat, genau hier bei euch will ich wohnen. Und deswegen, suche die Gemeinschaft als Teil der Familie, als Teil des Einfamilienhauses, Punkt 1. Deswegen zweitens, höre in der Gemeinschaft, um dich fest zu gründen und auszurichten. Und drittens, heilige dich in der Gemeinschaft lebendiger Steine, damit wir zusammen als Gottes Tempel wachsen. Der Tempel in Jerusalem, der sah prächtig aus. Und der Tempel der Diana in Ephesus, der war sogar eines der 7 Weltwunder. Aber der wirkliche Tempel Gottes, das wahre Haus, das sind wir. Denn Jesus selbst hat uns versprochen, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen.